Willkommen bei Weiterdenken, dem Podcast der Universität Koblenz. Hier sprechen wir über Forschung, Wissen und Ideen, die bewegen. Denn Wissen schafft Verbindung.
Kleben auf einmal überall Sticker mit rechten Parolen? Oder sind wir als Gesellschaft vielleicht einfach sensibler geworden? Was ist, wenn die Vergangenheit uns mehr prägt, als wir zugeben wollen? Und warum scheinen Begriffe wie Nation und Rasse immer wieder unsere Politik und Gesellschaft zu beschäftigen? Willkommen zu Weiterdenken. Mein Name ist Dr. Inka Engel und heute spreche ich über genau diese Themen mit Professor Dr. Christian Gollen, Professor für Neuere, Neueste Geschichte und deren Didaktik natürlich an der Universität Koblenz. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich, danke dir.
Besonders bekannt wurdest du durch deine Arbeiten zur Geschichte des Rassismus im 19. Jahrhundert und der politischen Ideengeschichte. Kommen wir doch direkt mal zurück auf meine allererste Frage. Hakenkreuzsticker, völkische Parolen, nationalistischer Populismus. Ist es tatsächlich mehr geworden oder bilden wir uns das nur ein?
Ist schon mehr geworden. Also allein die Tatsache, dass eine rechtsextreme Partei zweitstärkste Partei im Bundestag ist, ist, glaube ich, ein Beweis dafür. Auch diverse andere Bewegungen in den letzten 10, 15 Jahren, da kann man sehen, dass das mehr geworden ist. Gleichzeitig bilden wir uns aber auch als gleichzeitig ein bisschen ein. Insofern ist eine so eine Art Schockreaktion darauf gibt, habe ich den Eindruck, dass die Gesellschaft versucht, damit jetzt irgendwie umzugehen. Insbesondere diejenigen natürlich, die gegen diese rechtsextremen Bewegungen sind und eher die liberale, demokratische Seite vertreten. Und es gibt derzeit verschiedene Projekte, ja jetzt auch hier an der Uni und landespolitisch, bundespolitisch, Demokratie neu zu verankern in der Gesellschaft. Und ob die wirklich gut funktionieren, weiß ich nicht. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass da bisweilen etwas klischeehafte Bilder darüber existieren, was Rassismus, Extremismus, Nationalismus eigentlich ist, vielleicht auch was Demokratie ist. Insofern muss man abwarten, ob das gelingt. Aber angesichts der neuen Parteien und Bewegungen, die es gibt, natürlich gibt es einen Anstieg, der messbar ist, ja.
Bevor wir ein bisschen näher auf die Begriffe eingehen, hättest du denn so eine Art Patentrezept? Was müssten wir denn tun? Wie müssten wir denn am besten damit umgehen? Also ist beispielsweise jetzt das in Anführungsstrichen Urteil vom Verfassungsschutz, dass man sagt, ah, okay, da ist jemand, der hat gesichert rechtsextremistische Bestrebungen. Ist das etwas, wo man sagt, so sollte man damit umgehen? Dann haben wir es schwarz auf weiß. Hilft uns das überhaupt im Umgang?
Das bleibt abzuwarten. Also zunächst mal ist das natürlich ein sehr eindeutiges Urteil, aber es ist eben kein Urteil, das kein juristisches Urteil, sondern der Bundesverfassungsschutz ist natürlich ein bestimmtes Organ, das darauf achtet, dass bestimmte Grundwerte unseres Systems eingehalten werden und wo diese Grenzen überschritten werden, kommt es zu Beobachtungen und irgendwann zu solchen Deklarationen. Das ist aber zunächst einmal nur sozusagen die Sichtweise des Verfassungsschutzes. Entscheidender wäre, wenn jetzt tatsächlich so etwas wie ein Parteiverbotsverfahren deswegen angestrengt würde, dann müsste sich herausstellen, ob das gewissermaßen juristisch auch hält oder nicht. Und das ist die Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts. Ich persönlich glaube, dass das nicht unwichtig wäre, selbst wenn es nicht klappt. Denn es würde da bedeuten, dass nicht nur die Politik, sondern auch die Gesellschaft sich nochmal intensiver mit diesem Phänomen und der Frage auseinandersetzen müsste, die du am Anfang gestellt hast, woher kommt das eigentlich? Was sind die Ursachen? Und wir tendieren im Moment sehr stark dazu, das zu framen gewissermaßen als eine Wiederkehr des NS oder eine Wiederkehr des Faschismus oder ähnliches. Ich glaube, es wäre sehr viel wichtiger zu fragen, was sind die jüngeren Ursachen und Ursprünge der Popularität des Rechtsextremen im Moment. Und die liegen, glaube ich, nicht so sehr im NS selber, sondern sie liegen in der Geschichte der Bundesrepublik, sie liegen in der Geschichte der Wiedervereinigung, also eher in den letzten 4 bis 5 Jahrzehnten. Das wird aber auch in der Erinnerungspolitik und Kultur derzeit oft übersprungen. Und man fragt immer danach, ist das jetzt nationalsozialistisch oder nicht? Ich glaube, das ist, je mehr das in die Vergangenheit rückt, und das tut es nun mal, glaube ich, muss man die Frage stellen, wie sind wir eigentlich von dort hier hingekommen? Und dass diese Entwicklungsgeschichte würde ich für sinnvoller halten, etwas genauer zu betrachten.
Du hast es jetzt indirekt schon so ein bisschen angesprochen. Ost-West, Wiedervereinigung. Mhm. Siehst du da vor allem Gründe für aktuelle Strömungen?
Das ist ein Strang, den ich für wichtig halte und bislang auch noch zu wenig thematisiert. Das heißt nicht, dass gewissermaßen nur, weil die rechtsextremen Parteien und Bewegungen im Osten etwas populärer sind als im Westen, es etwas mit der DDR-Vergangenheit als solcher zu tun hat. Aber der doch sehr komplexe und schwierige Prozess der Wiedervereinigung nach 1989 hat allemal damit zu tun, glaube ich. Und das ist bisher interessanterweise auch von der Geschichtswissenschaft. Es gibt so ein paar Studien zur jüngeren sogenannten Zeit- und Gegenwartsgeschichte, aber eigentlich noch zu wenig. Und wir haben im Moment, habe ich immer den Eindruck, dass unsere Gedenk- und Erinnerungskultur noch sehr stark im alten westdeutschen bundesrepublikanischen Sinne geprägt ist. Und wir sagen, wir müssen Demokratie verteidigen gegen das Schlimme, das hatten wir doch schon mal und nie wieder und so. Das sind alles Formeln, die in der alten Bundesrepublik geprägt worden sind. Aber möglicherweise hat die Popularität des Rechtspopulismus im Osten nochmal ganz andere Gründe und die müssten auch nicht klischeehaft einfach nur darauf reduziert werden, ja, die standen unter dem SED-Regime und deshalb tendieren die jetzt in die andere Richtung. Das ist auch so ein Klappmechanismus, der nicht funktioniert. Sondern tatsächlich sich das etwas genauer ansehen. Aber jedenfalls generell denke ich, kommt die Zeit zwischen 45 und heute in dieser ganzen Gedenkkultur etwas zu kurz. Mhm. Weil das ist die wichtige Transformationsphase.
Also Gedenkkultur ist ja eh, sagen wir mal, ein etwas differenzierteres Feld, ja. Gerade wenn man es vielleicht von außen betrachtet und nicht innerhalb von Deutschland. Ne? Also ich meine, wir haben ja zum Beispiel so im wissenschaftlichen Bereich auch Strömungen, die gerade von der USA her sagen, wir sind die Hohepriester der Erinnerung und das sogenannte Shoah-Business. Ja, das ist ja so ein bisschen vielleicht, worauf du auch gerade anspieltest. Trotzdem ist es ja so, dass nicht nur jetzt eine Partei, sondern insgesamt vielleicht auch so eine Strömung sich ein Stück weit immer wieder so klischeehaft gefühlt, zumindest von außen, auch von meiner Seite aus betrachtet, darauf bezieht. Mhm. Also die verwenden bestimmte Begriffe, sie verwenden bestimmte Symbole, die wir ganz klar damit verbinden, wenn wir uns die Musik anhören und so weiter. Es gibt ja auch eine Verehrung dieser Zeit oder Klassiker, wie dass man es als Vogelschiss bezeichnet oder sogar komplett leugnet. Warum kehren denn solche Sachen aber gefühlt immer wieder? Also warum beziehen sich diese Menschen auch auf sowas?
Ich glaube, weil man damit gerade in unserer Gesellschaft, der westdeutschen bundesrepublikanischen Gesellschaft, am besten provozieren kann. Denn natürlich ist es so, dass die Bundesrepublik sich herausgebildet hat, auch als funktionierende Demokratie, im Schatten des Holocaust, im Schatten dessen, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Und ich meine, ich habe ja Jahre, jahrzehntelang mich etwa mit der Geschichte des Rassismus beschäftigt und der Holocaust war immer der archimedische Punkt, um den das sozusagen kreiste. Aber ich halte es im Moment eben für schwierig, oder sagen wir so, diejenigen, die diese Symbole verwenden, wobei die politischen Varianten, also die AfD etwa, verwendet diese Symbole natürlich nicht und spricht auch nicht von Rasse und so. Also das, die sind sehr vorsichtig darin, eben diese Grenze nicht zu überschreiten. Aber in so einer populärkulturellen Variante findet man das natürlich vermehrt, keine Frage. Und das sind tatsächlich Provokationen. Damit stößt man genau an das Selbstverständnis der Bundesrepublik. Und ich glaube, die richtige Reaktion der Republikaner, also der Demokraten in unserem Land, wäre, sich selbst nochmal zu fragen, woher kommt das? Warum reagieren wir so empfindlich darauf? Ich bin zum Beispiel nicht sicher, ob das simple Verbot solcher Symbole sozusagen langfristig der Sache hilft. Das ist ein bisschen wie die Debatte damals, soll Mein Kampf nochmal publiziert werden oder nicht? Ist gemacht worden, allerdings in einer sehr sozusagen eingepackten Variante mit 117 Anmerkungen, die das alles erklären, damit das ja nicht ausgenutzt werden kann. Ich glaube, dass der NS in seiner Symbolik, in seinen auch populärkulturellen Erinnerungsformen so präsent ist, man kann da keine Linie ziehen und sagen, das ist erlaubt, das ist verboten. Ein Beispiel, was mir jetzt auffiel vor ein paar Wochen, als das Urteil verkündet wurde gegen die Leute, die auf Sylt vor einem Jahr da rumgesungen haben und die sind alle freigesprochen worden, bis auf den einen, der einen Hitlergruß gezeigt hat. Und da muss ich eher sagen, dass so kann es nicht gehen. Also dass nur der Bezug auf den NS ist sozusagen justiziabel und anderer Rassismus, Ausländerfeindlichkeit, da sagt man, naja, ob das jetzt Volksverhetzung ist, wird es schwierig plötzlich. Aber sobald das NS-Symbol da ist, dann ist es juristisch. Und das halte ich für wirklich problematisch, weil wir damit letztlich auch die historische Erfahrung des NS selber, die auch eine deutsche Tätererfahrung ist, zu so einem Art Instrument machen, mit dem man eben versucht, das Rechte oder Rechtsextreme außen vor zu halten. Und ich glaube, das wird langfristig nicht funktionieren. Vor allem nicht, je länger diese Vergangenheit jetzt doch gewissermaßen her ist und wir in einer gesellschaftlichen Situation leben, von der ich glaube, dass Rechtsextremismus heute in anderer oder in komplexerer Weise erklärt werden muss, als immer nur dadurch, ja, da ist der NS kommt wieder. Also das ist es, glaube ich, nicht, sondern da stehen neue Sachen im Spiel.
Du hast dich ja ganz intensiv mit Begriffen beispielsweise, also vor allem mit Rassismus, dem Begriff Rassismus auseinandergesetzt. Gibt es einfach Wörter, die du als ganz problematisch heute in unserer Gesellschaft empfindest, die vielleicht auch verwendet werden, ohne dass man darüber nachdenkt?
Das Erste, was mir da einfiel, wäre nicht die Begriffe, auf die du jetzt eigentlich anspielst, sondern zum Beispiel eher der Begriff Demokratie. Also wenn ich meine Studierenden frage, was Demokratie ist, kommt meistens aber ja, wenn die Mehrheit entscheidet. Fertig. Mhm. Und so Sachen wie Verfassung, Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit, diese ganzen institutionellen Formen oder überhaupt die Idee, dass Demokratie nicht eine innere Einstellung ist, sondern ein Herrschaftssystem, das man beschreiben kann, das eine bestimmte Geschichte hat, das ist überhaupt nicht mehr präsent, sondern gewissermaßen viele der, nicht nur der jüngeren Generation, auch der älteren, haben gewissermaßen sehr stark dieses alte bundesrepublikanische Credo geschluckt. Demokratie ist eine Lebensform. Wenn ich mich demokratisch fühle, demokratisch erzogen werde, dann bin ich Demokrat. Und das geht völlig an der Realität des Phänomens Demokratie vorbei, glaube ich. Und interessanterweise von rechts wird das ähnlich gesehen. Die sagen nämlich auch, nein, Demokratie hat nichts mit Institutionen zu tun, sondern ist eine innere Einstellung, beziehungsweise auf das Volk muss gehört werden. Und dann gerät das plötzlich sehr nah aneinander. Das halte ich im Moment, also habe ich den Eindruck, dass um den Begriff der Demokratie viele Missverständnisse kursieren. Die anderen Begriffe, die du nennst, sind natürlich auch problematisch. Der Rassebegriff wird jetzt zunehmend, im Moment geht es wieder, aber die letzten 10 Jahre viele Bemühungen, ihn komplett aus auch rechtlichen Texten zu streichen. Da kann man sich auch überlegen, wie viel Sinn das macht, dass das Phänomen Rasse natürlich nicht existiert, sondern eine populärwissenschaftliche Erfindung des 18. und 19. Jahrhunderts ist es gar keine Frage. Aber dennoch ist er als politischer Begriff sozusagen lange präsent gewesen, bis Mitte des 20. Jahrhunderts auch international unangefochten, hat kein Mensch hinterfragt. Alle Menschen in der Welt haben bis Mitte 20. Jahrhundert gedacht, dass es Rassen gibt. Jetzt wird er problematisch in der deutschen Sprache natürlich nochmal besonders vor dem Hintergrund der Geschichte des NS. Also insofern finde ich diese Debatten um diesen Begriff, ob man die streichen soll oder nicht, eigentlich ganz hilfreich, weil sie zeigen wirklich die Problematik solcher Begriffe.
Also letztlich würde es mehr darum gehen, zu wissen, was denn hinter dem Begriff steckt,
ja, auf jeden Fall.
Statt ihn einfach zu streichen und vielleicht auch hinter den Symbolen, wie du sagst, oder hinter bestimmten Zeichen oder was auch immer. Ist es denn so, dass Erinnerungskultur einfach versucht, auch ein Stück weit zu manipulieren, beziehungsweise die Politik dahinter uns versucht zu manipulieren mit Erinnerungskultur, Erinnerungspolitik?
Das hat, Erinnerung war immer oder politische öffentliche Erinnerung war immer ein Feld, das immer auch oder sozusagen Teil auch politischer Propaganda werden kann. Ja, also die Art und Weise, in der Trump im Moment versucht, die amerikanische und internationale Geschichte umzuschreiben, ist völlig platt und durchschaubar, aber ist so ein im Grunde auch ein Aufruf, tatsächlich Geschichte neu zu schreiben. Und das sagt er auch so in diesen Worten tatsächlich, die Geschichte Amerikas
muss
umgeschrieben
werden. Du sagst, es ist durchschaubar und platt.
Ja.
Ich aus meiner Perspektive würde sagen, wenn es doch so durchschaubar ist und platt für alle, warum?
Ja, insofern hast du recht, es stehen dahinter natürlich bestimmte Interessen und diejenigen, die Trump wählen, wollen tatsächlich, also sie haben natürlich ein ganz bestimmtes Weltbild, wo bestimmte Gruppen nicht dazugehören, wo bestimmte Erinnerungen an Gewalttaten, die in Amerika stattgefunden haben, ob es um die Ureinwohner geht, ob es um die Sklaverei geht oder sonst, das wollen die einfach nicht mehr wissen und das soll gestrichen werden. Insofern ist das eine politische Instrumentalisierung von Erinnerungen auf jeden Fall. Und die meisten liberalen Amerikaner werden sehen, dass das sehr schnell durchschaubar ist. Aber die Hälfte hat ihn gewählt und würde ihn im Moment immer noch wählen. Also das ist nicht nur ein Trump-Problem sozusagen in Amerika, sondern auch eines der sehr gespaltenen amerikanischen Gesellschaft. Und ich glaube, dass das in Europa so langsam möglicherweise in so eine ähnliche Richtung gehen könnte. Aber klar, es ist, aber dennoch würde ich nicht sagen, wir sollten nicht mehr erinnern, weil es kann manipulativ sein, sondern im Gegenteil, die Erinnerung muss gewissermaßen etwas sein, das man verhandelt, wo man auch streitet drüber und das aber wirklich gewissermaßen ein bisschen mit offenem Ausgang, insofern man nicht sagt, hier ist es ganz klar, was die gute, richtige Seite ist und das ist die böse, sondern dass man tatsächlich so etwas wie Demokratie etwa oder Begriffe Nation und Rasse erinnerungskulturell, erinnerungspolitisch so aufarbeitet, dass auch die Komplexität und dass es nicht so einfach ist, deutlich wird und man in dieser Weise dann versuchen kann, tatsächlich einen Diskurs anzustrengen und eben nicht das Ganze auf eine bloße Gedenkkultur zu reduzieren.
Du hast jetzt gerade den Begriff Rasse schon wieder genannt.
Ja.
Rasse, Rassismus. Man sagt ja, es gibt nicht die eine Erinnerungskultur, es gibt wahrscheinlich auch nicht die eine Geschichte des Rassismus. Und jetzt eine ganz, ganz schwierige Frage. Aber wenn du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die Geschichte des Rassismus versuchen müsstest, in, ich sag mal, 3 Sätzen zusammenzufassen, was wirklich das Wichtigste ist, was wir wissen müssen, um auch heute in unserer Gesellschaft vielleicht ein Stück weit argumentieren zu können. Versuch es bitte.
Vielleicht der Punkt, den ich am derzeit auch wichtigsten finde, wäre der, dass man sich daran erinnert, dass Rassismus kein Relikt ist aus urvergangenen Zeiten, sondern Rassismus ist eine moderne Ideologie. Sie ist erst als Ideologie in diesem Sinne, wie wir das heute verstehen und wahrnehmen, im Grunde erst 250 Jahre alt, hat sich in diesen 250 Jahren aber auch sehr gewandelt und gedreht und ist eigentlich die ganze Zeit mit uns gewesen. Und insofern würde ich sagen, dass diese Geschichte des Rassismus gerade in der Moderne und seit dem 18. Jahrhundert nochmal sozusagen neu in Erinnerung gebracht werden müsste, auch in einer öffentlichen, populären Weise. Denn die Tendenz ist eben sehr stark, die zu sagen, Rassismus irgendwas, das hat es mal vor Jahrtausenden und Jahrhunderten gegeben und jetzt kommt das plötzlich wieder. Oder zwischendurch im NS kam es wieder und jetzt kommt es wieder. Es ist eine Kontinuitätsgeschichte und die muss man im Blick behalten. Das, glaube ich, ist wichtig und die Tatsache, dass es auch nicht immer gleich funktioniert, sondern dass sich diese Ideologie tatsächlich auch je nach historischem Kontext ändern kann. Im Moment funktioniert sie zum Beispiel ohne den Rassenbegriff.
Mhm. Unsere ZuhörerInnen können mich ja nicht sehen. Ich beschreibe mal ganz kurz, so ganz objektiv. Ich bin blond, ich bin blauäugig, ich bin von außen eindeutig erkennbar weiblich und deutsch. Kann man mich rassistisch beleidigen?
Eigentlich nicht, nee, würde ich nicht sagen. Das ist diese Frage nach dem umgekehrten Rassismus. Ich kann natürlich Witze über Blondinen machen, ja, und die sind diffamierend.
Kannst du mal versuchen.
Okay, dann lass ich jetzt besser. Ich könnte sozusagen diese äußeren Erscheinungsmerkmale nehmen und mich darüber lustig machen oder auch diffamieren oder sie wirklich auch sozusagen beleidigend ansprechen. Ich würde aber trotzdem sagen, das hat nichts mit Rassismus zu tun. Rassismus ist nicht gleich Vorurteil oder Abwertung anderer Menschen, sondern Rassismus eben ist ein bestimmtes ideologisches, eine bestimmte ideologische Denkweise. Und sie hat eben, sie ist nicht verstehbar ohne die Geschichte. Es gibt ein wunderschönes YouTube-Video von einem australischen Comedian, das ist schon 10 Jahre alt oder so, der über diesen sogenannten Reverse Racism, also umgekehrten Rassismus, einen kleinen Clip gemacht hat von 5 Minuten, wo er im Grunde nichts anderes sagt, als sagt, ja klar gibt es umgekehrten Rassismus. Alles, was ich dafür brauche, damit es das gibt, ist eine Zeitmaschine, mit der ich in die frühe Neuzeit zurückfahre und dann überrede ich die Führer in Asien, Afrika, Südamerika nach Europa zu fahren, die Weißen zu versklaven, sie über Jahrhunderte zu diffamieren. Und wenn ich dann nach hunderten Jahren der Ausbeutung dieser Weißen in Europa sage, ey, was ist mit den Weißen eigentlich? Dann wäre das Rassismus.
Okay.
Umgekehrt.
Also Rassismus. Brauchen wir eigentlich nur die Zeitmaschine, damit du.
Eigentlich braucht man nur eine Zeitmaschine und dann, genau, so würde ich das sagen. Das muss man einfach mitbedenken, die Hintergründe.
Ja, also wir trennen ja nicht nur im Wissenschaftlichen, sondern allgemein dann so ein bisschen, ich sag mal, zwischen, das wäre diskriminierend vielleicht, ne, wenn du mich als Frau auch beleidigen würdest. Rassismus ist dann aber nochmal was anderes. Wenn du so 3 Punkte nennen müsstest, damit es wirklich Rassismus wäre. Welche wären das?
Ein wichtiger Punkt, der wirklich, und den kann man eben im heutigen Rechtsextremismus wieder sehr stark sehen, ob die von Rasse reden oder nicht.
Ja.
Das ist der Punkt, dass die eigene Gemeinschaft, egal wie sie sich eigentlich definiert, ob über körperliche Merkmale oder Mentalitäten oder bestimmte Kultur oder sonst was, als grundsätzlich gefährdet betrachtet wird.
Mhm.
Thilo Sarrazins Buch, das ja eine anstoßende Wirkung hatte von 2010, hatte den Titel Deutschland schafft sich ab. In dem ganzen Buch kommt Rasse nicht ein einziges Mal vor, das Wort. Mhm. Aber es ist von der ganzen Anlage her, geht es gewissermaßen um die Inszenierung einer angeblichen Bedrohung der deutschen Identität, der deutschen Kultur durch zu viel Fremdes. Und dieser Mechanismus, das würde ich eher als Rassismus bezeichnen, als Rassismus festzumachen an bestimmten körperlichen Merkmalen oder an bestimmten Opfergruppen oder Ähnlichem. Das ist sozusagen die moderne Art und Weise, in der sozusagen immer wieder das eigene gewissermaßen dadurch, man versucht es zu stärken, dass man es als absolut gefährdet hinstellt, und gegen diese absolute Gefahr muss man mit drastischen Mitteln vorgehen. Und das ist ein Denkmuster, das habe ich wirklich, also das kann man nachweisen, seit dem 18. Jahrhundert taucht, vor allen Dingen aber seit dem späten 19. Jahrhundert taucht das immer wieder auf als den Kernmoment. Das wird dann aufgeladen mit bestimmten, je nachdem gegen wen es sich richtet, ob gegen die Juden im Antisemitismus oder gegen Leute aus Afrika oder generell Ausländer oder Ähnliches. Das ist eigentlich austauschbar, aber die Logik ist immer, wir können nur überleben, wenn wir die anderen verdrängen oder sogar vernichten. Das ist sozusagen.
Ist ja aber irgendwie ein Stück weit heute auch der Klassiker unserer, sagen wir mal, teilweise politischen Parteien, die aktuell agieren. Ja. Wenn man sich so ein bisschen deren Argumentationskette ein Stück weit anschaut.
Ja, genau.
Was mache ich denn mit jemandem? Ich sag mal, jeder hat so den klassischen Onkel von der Freundin, der dann irgendwie nicht nur am Stammtisch, sondern vielleicht auch beim Familienessen anfängt, auf einmal an die gute alte Zeit zu erinnern oder irgendwelche Parolen zu schwingen. Wie gehe ich dem am besten gegenüber?
Schwer zu sagen. Ich versuche solche Gespräche, wenn ich denn mal in sowas gerate, meistens etwas tatsächlich zu vermeiden. Das ist, also es hat mal so eine Welle gegeben von ein paar Jahren, wo dazu aufgerufen wurde, auch von Wissenschaftlern, mehr sozusagen mit Nazis zu reden. Da habe ich damals gedacht, warum? Also, aber inzwischen ist das doch so verbreitet. Ich glaube, ein Stück weit würde ich tatsächlich hier sagen, ist so etwas wie eine neue Bildungspolitik vielleicht nötig, die tatsächlich auch in der Schule und in allen anderen Bildungsinstitutionen eben Kompetenzen vermittelt, mit solchen Sachen umzugehen. Und zwar nicht sich beschränkend darauf, ja, aber das ist doch undemokratisch oder das entspricht, sondern tatsächlich, und dazu gehört ein Stück historische Bildung dazu, da gehört aber auch ein bisschen theoretische Reflexion dazu. Denn was den Rechtsextremismus und diese sozusagen solche Arten von Denkweisen auszeichnet, ist, dass sie sehr klischeehaft funktionieren. Und man muss lernen, Klischees auseinanderzunehmen. Und zwar so, dass es auch halbwegs überzeugend ist. Und dazu gehört aber schon ein bisschen, eigentlich nicht historisches Wissen, sondern ein bisschen Denken einfach.
Das sind vielleicht auch vor allem, ne? Also ich meine, oft sind ja vor allem Politiker, die wir dieser Strömung vielleicht zuordnen können, sehr erfolgreich kommunikativ. Mhm. Also sie haben ja ein wahnsinniges, Repertoire an Kommunikationsstrategien. Also vielleicht ist das auch was, dass wir tatsächlich versuchen müssten, solche Argumente einfach zu entschlüsseln, aufzudecken und dagegen sprechen zu können. Du hast gesagt, du vermeidest solche Gespräche im Bestfall. Sollten wir allgemein solche Gespräche vermeiden? Sollten wir mit aktuell demokratisch gewählten Parteien einfach nicht mehr sprechen? Oder wie könnten wir versuchen, das, was ja auch in Deutschland eben aktuell sehr viele Menschen nicht nur beschäftigt, sondern dem sie sich auch irgendwie ein Stück weit zugehörig fühlen, indem sie das ja auch wählen, muss man versuchen, diese Menschen irgendwie zu überreden, anders politisch zu denken? Müssen wir akzeptieren, dass viele Menschen politisch gerade so denken? Also wie kommen wir da wieder raus und wollen wir da überhaupt wieder raus?
Ich meine, es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, gerade im Moment. Ich meine, wenn man sich anguckt, was etwa Trump in den ersten 3 Monaten seiner Amtszeit so an Dekreten abgelassen hat, für jedes Einzelne wäre jeder vorangegangene Präsident hätte sein Amt räumen müssen. Und jetzt haut er so 20 von denen am Tag raus und es wird irgendwie, also alle sind in Schockstarre und keiner weiß, das ist sozusagen auf globaler Ebene so ähnlich, wie das im Alltag eben auch manchmal sein kann. Ich glaube, was wichtig ist, in solchen Diskussionen, egal auf welcher Ebene, man nochmal versucht klarzumachen, es geht hier nicht um politische Meinungen, wo man auseinandergeht und sagt, ja, okay, wenn du das für dich so findest, ist in Ordnung. Sondern es geht wirklich um Überzeugung in dem Sinne, dass hier, also es geht im Grunde um Fakten. Und Fakten ist etwas, was natürlich in unserer neuen digitalen medialen Welt auch nicht mehr gerade sehr verlässlich ist. Aber vielleicht müsste man es doch mal neu wieder versuchen, mit anderen Mitteln nach vorne zu stellen, dass einfach bestimmte Dinge, also insofern finde ich diese Debatte um das Parteiverbotsverfahren, natürlich ist das politisch heikel, das kann gewissermaßen nach hinten losgehen. Wenn es nicht klappt, ist sie die Partei demokratisch legitimiert, aber es würde zumindest mal das Thema auf den Tisch bringen. Und im Moment habe ich eher den Eindruck, dass viele Teile der Gesellschaft im Grunde, so wie ich selber, es lieber vermeidet oder versucht, so eine Debatte anzustrengen über, naja, das denkst du und du bist eher rechts, ich bin eher links. Aber es gibt Grenzen in dem Augenblick, wo eine politische Meinung tatsächlich die Verfassung und unser demokratisches System unterläuft, dann muss das auch gesagt werden. Und insofern fand ich das vom Bundesverfassungsschutz, ob das jetzt hält oder nicht, müssen wir abwarten, aber erstmal richtig und für unsere gesellschaftliche Selbstreflexion auch ganz wichtig, dass einmal gesagt wurde, diese Partei ist keine normale Partei. Damit haben sie ja auch den anderen Politikern, Merz und Ähnlichen, sozusagen eine Grenze gesetzt, Leute, Kooperation geht nicht. Und das finde ich erstmal nicht unwichtig.
Also ein Stück weit raus aus dem Kuschelkurs.
Ja.
Es gibt ja diesen Slogan, Faschismus ist keine Meinung, Faschismus ist ein Verbrechen.
Ja.
Ist die AfD eine faschistische Partei?
Faschismus ist selber wieder ein sehr komplexer Begriff. Ich würde sagen, sie hat definitiv faschistoide Anteile, sie hat rassistische Anteile, sie ist eine rechtsextreme Partei und alles das, was der Verfassungsschutz, was wir so in den Medien mitkriegen konnten, die paar Auszüge, finde ich, sprechen auch sehr deutlich dafür. Aber sozusagen so eine endgültige Kategorisierung würde ich da nicht vornehmen. Sie ist zunächst einmal ein Phänomen und die Leute haben natürlich recht, die sagen, man kann nicht 10 Millionen Wähler einfach zu Faschisten erklären. Das ist aber auch nicht der Sinn der Sache, sondern es geht darum, letztlich auszuhandeln innerhalb der demokratischen Gesellschaft, wo sozusagen die Grenze ist, an denen das System selbst irgendwie in Frage gestellt wird. Und die ist bei der AfD laut Verfassungsschutz überschritten. Und das ist etwas, das ist eigentlich egal, wie wir es jetzt kategorisieren, ob wir sie faschistisch nennen oder neorassistisch oder was immer. Darum geht es. Ich finde den Begriff des Rechtspopulistischen eigentlich für dieses neue Phänomen am geeignetsten, aber auch nur aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Juristisch muss man das anders sehen.
Mhm. Könntest du uns einmal ganz kurz rechtspopulistisch erklären? So ganz kurz?
Ja, also erstmal Populismus ist, ich mache jetzt gerade ein Seminar darüber, deshalb bin ich sagen mit verschiedenen Ansätzen da gerade konfrontiert und diskutiere die mit den Studierenden. Aber im Kern ist Populismus, so wird von der Forschung meistens als ein Weltbild sozusagen definiert, dass grundsätzlich eigentlich jenseits politischer Systeme die Gesellschaften unterteilt in das einfache Volk, das eigentlich auch immer die Wahrheit gepachtet hat, und die korrupte, lügende Elite.
Mhm.
Und das kann ich, und gleichzeitig gibt es natürlich ein demokratischer Anspruch da drin. Also der Populismus hat die Entwicklung der modernen Demokratie eigentlich immer ein Stück weit begleitet. Und das muss man sehen, es geht immer, also so argumentiert AfD ja auch, so argumentiert Trump und alle anderen, dass sie im Namen des Volkes das eigentlich machen und dass das Volk nicht wirklich gehört wird. Es gibt dieses berühmte, glaube ich, im letzten Bundestagswahlkampf, das Plakat der AfD, wo steht, alle Gewalt geht vom Volke aus, wann bei uns? Fragezeichen. Und so funktioniert das. Also wer daran denkt, ja stimmt, wann bei uns eigentlich, ist nicht gebildet, weil es steht im Grundgesetz, dass alle Gewalt vom Volke ausgeht. Also insofern ist das sozusagen dieser Hass auf Institutionalisierungen und Institutionen, der den Populismus besonders ausmacht. Und wenn das sich mit rechten Inhalten, Anfeindungen, Antisemitismus, Rassismus oder so verbindet, dann haben wir es eben mit einem Rechtspopulismus zu tun, der aber schwer zu fassen ist, weil er nicht eine geschlossene Ideologie ist, sondern immer nur in dieser Zweiteilung Elite, Volk denkt und sozusagen alles vermeiden will, was Richtung Institutionen geht und sie unterlaufen will und das Volk selbst sprechen lassen möchte.
Also dann lässt sich ja aber doch erkennen, dass jetzt nicht nur in Deutschland, sondern allgemein in Europa und ich meine, du nennst ja auch immer wieder Trump und die USA eigentlich diese rechtspopulistischen Strömungen irgendwie Zugewinn haben in den letzten Jahren.
Das ist ein globales Phänomen, ja.
Woher kommt das, dass das gerade so global auch agieren kann aktuell?
Das ist schwer zu beantworten. Ich würde sagen, dass man vielleicht dort mit dieser Frage anfangen sollte, wo man davon auch wieder historisch fragt, was ist eigentlich passiert in den letzten Jahrzehnten. Und eine Sache, die ich dafür wichtig halte und immer noch ein bisschen unterschätzt, ist tatsächlich der Mauerfall 1989, der nicht nur ein nationales Ereignis war, sondern der ganz ans Ende des Kalten Krieges. 40 Jahre lang war die Welt in einer binären Struktur zwei verfeindeter Ideologien gefangen. Das hat wahnsinnig viel Ordnung gestiftet, auch wahnsinnig viel an Ersatzkriegen hervorgebracht, keine Frage. Und das brach über Nacht weg, ohne dass eigentlich jemand wirklich damit gerechnet hat. Und dann blieb die Demokratie übrig, also sozusagen die einzige. Niemand, kein Diktator auf der Welt sagt heute, dass er nicht demokratisch wäre. Mhm. Obwohl er, selbst wenn er sozusagen das Gegenteil davon eigentlich macht.
Das ist ein schönes Claim.
Genau, genau. Das ist ein Claim, den jeder machen kann. Mhm. Und das setzt natürlich das Phänomen Demokratie etwas unter Druck. Und ich sehe den Populismus, auch wenn er sozusagen manchmal Formen annimmt, die ideologisch dann wieder sehr klar sind und man wie festlegen kann, aber auch als ein Phänomen an, dass die Demokratie in unserem neuen 21. Jahrhundert eigentlich das große Thema ist, das neu verhandelt, neu begründet werden muss.
Das aber wird noch sind eine Weile wir nicht dauern. Gerade wieder auf dem Weg, dass diese Trennung irgendwie wieder stärker zum Vorschein tritt? Also mit dem Russland-Ukraine-Krieg-Angriff, gibt es da nicht gerade wieder mehr eine Teilung?
Also Herr Putin würde allemal sagen, dass er ein demokratischer, vielleicht plebiszitärer, aber auf jeden Fall demokratisch gewählter Präsident ist. Ob das stimmt oder nicht, ist egal. Selenskyj hält sich allemal für einen Demokraten. Sozusagen die Konflikte, die da geführt werden, machen den Eindruck, als seien es alte nationalistische, vordemokratische Kriege, die plötzlich wiederkehren. Das würde ich aber so nicht sehen. Es geht auch, ich glaube, die Politik auf beiden Seiten und eigentlich fast überall, ist immer mitgeprägt von dem Versuch, in dieser neuen Welt, in der es eigentlich nur noch Demokratie als legitime Herrschaftsform gibt, die natürlich faktisch unterlaufen werden kann, aber sich irgendwie so zu positionieren, und da ist das Plebiszitäre oder Populistische liegt eben sehr nah als Lösung, weil es selber diesen demokratischen Anteil hat oder sozusagen diesen demokratischen Anspruch, das Volk soll gehört werden, das liegt eben sehr nahe. Und natürlich ist Putin ein Autokrat ersten Ranges und sozusagen bestimmt die Sachen, aber ich glaube nicht, dass er oder sagen wir so, es würde fehlgehen zu sagen, ist es eine Wiederkehr, hier die freie demokratische Welt, dort die diktatorische. Der hat keine Ideologie mehr. Mhm. Die Sowjetunion, das war der Sozialismus, das war eine politische Weltanschauung, durchdekliniert bis ins kleinste Schulbuch irgendwo in Sibirien, wurde das sozusagen gemacht. Das hat Putin gar nicht mehr nötig, der agiert anders.
Also insofern eigentlich fehlt anderer. Uns jemand als Gegenüber, dem wir uns da ein Stück
weit
positiv abgrenzen können.
So, genau. Ich meine, Trump nähert sich ja eher an. Also
ja, nur von der anderen Seite.
Ja, genau.
Jetzt haben wir ganz viel über Geschichte und Politik gesprochen. Wir sitzen aber hier in den Räumlichkeiten der Universität. Du bist Professor für Geschichte, Neueste, Neuere und deren Didaktik. Die Studis, die bei dir in Seminaren sitzen, das ist kein Geheimnis, man kann es wahrscheinlich auch googeln, sind vor allem zukünftige LehrerInnen. Wie viel Aufgabe hat die Bildung, darüber aufzuklären, und wie können wir das vielleicht umfassender und wichtiger auch in den Mittelpunkt stellen?
Also ich glaube, dass die Bildung wirklich da eine ganz besondere Aufgabe hat und dass ich auch immer mehr den Eindruck habe, dass viel des Erfolgs solcher neuen rechtspopulistischen, rechtsextremen Parteien einfach auch daran liegt, dass das Niveau der Bildung so ein bisschen gesunken ist. Und das liegt natürlich daran, dass über Jahrzehnte dass in herzlich wenig Geld in das Bildungssystem gesteckt worden ist. Und ich würde schon sagen, also wenn man da wirklich massiv politisch anfangen will, dann sollte man eigentlich angesichts dessen, wie die Schule aussieht, wie die Uni aussieht, wie die Kindertagesstätten und so weiter, gar nicht so sehr erstmal inhaltlich denken, wie können wir Demokratie wieder beibringen, sondern erstmal mehr Geld reinstecken. Also ein Sondervermögen von 100 Milliarden für die Bildung fände ich schon verdammt gut.
Okay, mehr Geld in die Bildung statt vielleicht auch in die Rüstung, aber das ist meine eigene Meinung.
Ja, das kann man nicht sagen.
Es geht schon so ein bisschen in die Richtung, ich hätte so eine letzte, immer eigentlich gerne utopische Frage zum Schluss. Hast du es schon gerade ein bisschen angedeutet, mehr Geld in die Bildung, wenn du dir die Universität Koblenz in der Zukunft vorstellst, eine utopische Vorstellung aus deiner Perspektive heraus, wie würde das aussehen?
Also bessere Finanzierung auf jeden Fall. Das wäre so eine Voraussetzung. Und dann kann aus dieser Uni, glaube ich, aus gerade seitdem sie sich unabhängig gemacht hat von Landau oder neu gegründet wurde als eigenständige Uni, so klein sie ist, hätte sie, glaube ich, alle Chancen, langsam so Stück für Stück wieder zu wachsen. Im Moment habe ich den Eindruck eher, dass sozusagen das fehlende Geld verwaltet wird und man alle möglichen Sachen versucht. Aber so, wenn man jetzt wirklich mal 30, 50, vielleicht 100 Jahre in die Zukunft blickt und voraussetzt, dass irgendwann mal eine Partei oder eine Regierung sagt, Bildung ist wirklich wichtig und zwar nicht nur auf Wahlplakaten, sondern dass wir da wirklich was reinstecken, dann hätte, glaube ich, gerade die Uni Koblenz, weil sie gerade neu gestartet ist, auch innerhalb des gesellschaftlichen Kontextes des 21. Jahrhunderts, also quasi neu gegründete Uni, gute Chancen, sich wirklich zu was entwickeln, wo weiterhin natürlich Lehramtsausbildung gemacht wird, aber vielleicht auch ein sehr viel breiteres begleitendes Forschungsprogramm mit dazu gehört. Das würde ich mir wünschen für die Uni und hoffe, dass es vielleicht auch tatsächlich kommt. Aber die Voraussetzung dafür ist wirklich, dass die Politik bereit wäre, mehr in dieses System zu investieren. Und solange das nicht passiert, habe ich eher den Eindruck, es könnte auch irgendwann mal zusammenbrechen.
Eine dystopische Vorstellung zum Schluss. Das ist so gar nicht in meinem Sinne. Aber
tut mir leid.
Danke dir, dass du heute hier warst. Das war Weiterdenken mit Professor Dr. Christian Gollen. Wir haben ein Stück weit über den Schatten der Vergangenheit gesprochen, aber vor allem darüber, dass wir auch den kleineren Schatten vielleicht mehr Beachtung schenken müssen, wenn wir uns heute ideologische oder auch aktuelle politische Strömungen anschauen müssen. Danke, dass du da warst.
Ich bedanke mich.
Bleibt neugierig. Tja, wehret den Anfängen, wenn es doch nicht schon zu spät wäre. Und abonniert uns und folgt uns. Wir danken euch fürs Zuhören.
Das war Weiterdenken, der Podcast der Uni Koblenz. Bleibt neugierig und folgt uns für mehr spannende Einblicke. Überall da, wo es Podcasts gibt.